Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 33.1: Eine Demokratie im Fieberwahn. Am Silvesterabend des Jahres 1932 brummte das Nachtleben Deutschlands wie seit langem nicht mehr. Die Hotels, Theater, Kabarets, Restaurants und Kneipen der Republik waren voller Menschen, die sich redlich darum bemühten, das vergangene Jahr hinter sich zu lassen. Was das Jahr 1933 bringen würde, darüber gingen die Meinungen auseinander. Doch die meisten Menschen waren sich sicher, es könnte kaum schlimmer werden als die vergangenen 3 Jahre. Die Weltwirtschaft befand sich auf einer dramatischen Talfahrt, seit im Oktober 1929 eine gigantische Spekulationsblase an der New Yorker Börse geplatzt war. Alle Länder litten unter dem Versiegen der globalen Waren- und Geldströme, aber Deutschlands Wirtschaft wurde von der Krise besonders hart getroffen. Ungezählte Unternehmen gingen pleite, große Banken mussten ihre Schalter schließen, landwirtschaftliche Betriebe wurden zwangsversteigert. Massenarbeitslosigkeit war die Folge. 1932 waren 9 Millionen Menschen ohne Job oder in Kurzarbeit. Etwa die Hälfte von ihnen seit mehr als einem Jahr. Diesem Heer von Arbeitslosen standen gerade einmal 13 Millionen Erwerbstätige gegenüber. Wer im Verlauf der Krise arbeitslos wurde, konnte nur für wenige Monate auf Arbeitslosengeld hoffen, wenn er oder sie die Bedürftigkeitsprüfung des Arbeitsamtes überstand. 1932 bekam nur noch jeder 5. Arbeitslose auch tatsächlich Arbeitslosengeld. Wer irgendwie konnte, schlug sich mit mies bezahlter Heimarbeit oder Hausieren durch. Wer es nicht schaffte, verlegte sich aufs Klauen und Betteln. Kommunen, Kirchen, Vereine und Verbände organisierten Suppenküchen, Schlafplätze und Wärmehallen, um die größte Not zu lindern. Das war aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Zahl der Obdachlosen stieg steil an, ebenso die Kriminalitätsrate und die der Selbstmorde. Hellsichtige Zeitgenossen warnten vor den sozialen Folgen der Massenarbeitslosigkeit. Ein Journalist berichtete aus den Arbeitervierteln von Hamburg: Männer und Frauen und Kinder bleiben von ihrem Zuhause und von ihren Familien fort, weil sie die Öde nicht mehr ertragen können, die seit so viel arbeitslosen Jahren zwischen Mann und Frau und Kind gesetzt ist. Verbitterung setzt sich fest, die nie wieder auszutreiben sein wird, selbst wenn, nach gewisser Zeit vielleicht, doch noch einmal wieder Arbeit gefunden werden sollte. Familie, kleine Familie, aber millionenfach Familie, geht in Deutschland kaputt, nichts weiter. Die Stufen nach unten gehen sich schnell und von selber. Die vielen sinken ab und merken es nicht einmal. Der wirtschaftliche Schaden der Krise ließ sich vielleicht in Statistiken messen, aber die materielle Not und die nackte Verzweiflung vieler Menschen ging weit darüber hinaus. Im Angesicht der enormen volkswirtschaftlichen Einbrüche blieb die Politik nicht untätig. Sie reagierte nur nicht so, wie wir es heute erwarten würden. Staatliche Intervention, milliardenschwere Konjunkturpakete. Solche Experimente lehnten Politik und Wissenschaft ab. Sie galten als sicherer Weg in die Inflation. Und diese Aussicht weckte traumatische Erinnerungen. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte eine rasante Geldentwertung Deutschland an den Rand des Totalzusammenbruchs gebracht. Eine solche Situation musste um jeden Preis verhindert werden. Wenn aber die Politik die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nicht durch staatliche Investitionen ankurbeln wollte, dann blieb ihr nur ein Weg. Statt Inflation, also steigende Preise, musste das Gegenteil erreicht werden. Das allgemeine Preisniveau musste sinken. Eine solche Deflation konnte die Politik nur erreichen durch massives Kürzen von Löhnen und Gehältern, Preiskontrollen und eine radikale Senkung der Staatsausgaben. Wenn ihr jetzt eine Stimme in eurem Hinterkopf hört, die erst ungläubig schnaubt und schließlich ruft, hey, das ist ja wie Benzin aufs Feuer gießen, dann hat sie in diesem Fall recht. In der freien Wirtschaft fielen die Reallöhne um durchschnittlich 30%. Die Besoldung im öffentlichen Dienst wurde mächtig zusammengekürzt. Ebenso die Versorgungsleistungen an Arbeitslose, Ruheständler und kriegsgeschädigte Veteranen. Selbst die sprichwörtlichen Witwen und Waisen wurden nicht verschont. Ihr ahnt es vermutlich schon, denn natürlich hielten die Preissenkungen, die die Regierung verordnete, mit dieser Entwicklung nicht Schritt. Große Teile der Bevölkerung waren gezwungen, ihren Konsum immer stärker einzuschränken. Das bedeutete aber auch, dass immer weniger produziert wurde. Davon waren zunächst die Konsumgüter betroffen, dann die Maschinen, die diese Güter herstellten, und schließlich die Rohstoffe, die benötigt wurden, um die Maschinen zu bauen und zu betreiben. Die deutsche Industrieproduktion brach um 40% ein. Die Verkaufserlöse der Landwirte gingen um etwa ein Drittel zurück. Die Umsätze in Handwerk und Einzelhandel halbierten sich. Mit anderen Worten, während die Weltwirtschaftskrise der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage einen mächtigen Kinnhaken verpasste, schlich sich die Deflationspolitik von hinten an und prügelte auf die am Boden liegende Nachfrage ein. Es liegt in der Natur der Sache, dass radikale Spardiktate in einer parlamentarischen Demokratie nur schwer zu vermitteln sind. Wer wählte schon freiwillig die Leute, die das brennende Haus mit Benzin löschen wollten? Entsprechende Erfahrungen machten alle Demokratien während der Weltwirtschaftskrise. Im deutschen Fall fand sich eine, nennen wir es mal, kreative Lösung. Zu Beginn der Weltwirtschaftskrise 1930 wurde Deutschland von einer Mitte-Links-Koalition aus Sozialdemokraten, katholischem Zentrum und kleineren bürgerlichen Parteien regiert. Leider war dieses breite politische Bündnis den Herausforderungen der Krise nicht gewachsen. Die Regierung zerbrach im Frühjahr 1930, als sich die Koalitionspartner über einige vergleichsweise unbedeutende Detailfragen des Krisenmanagements zerstritten. Jetzt war guter Rat teuer, denn nun gab es im Parlament keine mehrheitsfähige Koalition mehr. Der Präsident der Deutschen Republik und die konservativen politischen Kreise hinter ihm nutzten die Gunst der Stunde, um das parlamentarische Machtvakuum in ihrem Sinn auszufüllen. Die Verfassung gewährte dem Reichspräsidenten weitreichende Vorrechte. Normalerweise ging ein Amtsträger behutsam mit diesen Vorrechten um. Jetzt, in der Krise, nutzte der Reichspräsident seine Vorrechte aus, um die Parteien von der Regierungsbildung und Regierungsführung weitgehend auszuschließen. Der Reichspräsident drängte den Reichstag einfach beiseite und berief eine Regierung, die allein auf sein Vertrauen angewiesen war. Die sogenannten Präsidialkabinette waren geboren. Ob dieses neue Regierungssystem noch auf dem Boden der Verfassung der Republik stand, darüber haben bereits die Zeitgenossen hitzig diskutiert. Aus verschiedenen Winkeln der deutschen Staatsrechtslehre kamen damals umfangreiche und argumentativ erstaunlich flexible Gutachten, die die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit des Systemwechsels bescheinigten. Natürlich waren die juristischen Fakultäten Deutschlands in jener Zeit als Brutstätten konservativ-autokratischer Ansichten berüchtigt. Ein Schelm, wer hier Zusammenhänge vermutet. Die ganze Debatte wäre sicherlich eine eigene Bonusfolge wert. Wir belassen es hier dabei, dieses neue Regierungssystem mit dem Etikett verfassungsrechtlich zumindest zweifelhaft zu versehen. Es funktionierte so. Der Reichspräsident ernannte einen neuen Reichskanzler, soweit so normal, denn das war sein verfassungsgemäßes Recht. Dann aber übertrug der Präsident dem Kanzler bestimmte Vollmachten, mit denen er Gesetze auf dem Verordnungsweg erlassen konnte. Das Recht, zeitlich befristete Notverordnungen zu erlassen, ohne dabei das Parlament konsultieren zu müssen, gehörte auch zu den Vorrechten des Reichspräsidenten. Insofern war auch dieser Schritt nicht sonderlich außergewöhnlich. Umso mehr, da das Notverordnungsrecht in der turbulenten Frühphase der Republik wiederholt zu ihrem Schutz eingesetzt worden war. Erst in der Kombination mit einem weiteren Vorrecht zeigt sich der eigentliche Charakter der Präsidialkabinette. Der Reichspräsident konnte den Reichstag jederzeit auflösen. Hätten die Parteien das jeweilige Präsidialkabinett mit einem Misstrauensvotum gestürzt, oder hätten sie diese oder jene Notverordnung aufgehoben, dann hätten die Parteien Neuwahlen riskiert. Wie wir sehen werden, waren dabei keine koalitionsfähigen Mehrheiten zu erwarten, sehr wohl aber Stimmverluste. Notgedrungen rang sich der Reichstag zur Tolerierung des neuen Regierungssystems durch. Theoretisch wäre zu diesem Zeitpunkt aber eine Rückkehr zur parlamentarischen Regierungsweise noch möglich gewesen. Vorausgesetzt, es hätte sich eine entsprechende Parteienkoalition im Reichstag gefunden. Die Präsidialkabinette hatten die parlamentarische Demokratie in Deutschland nicht beerdigt. Aber durch sie wurde die Demokratie an entscheidenden Stellen amputiert. Im Tausch dafür versprach das neue System eine sozusagen krisenfeste politische Stabilität. Ein trügerisches Versprechen, wie sich schon bald herausstellen sollte. Die konservativen Kreise, die jetzt an den Hebeln der Macht saßen, waren sich der katastrophalen sozialen Folgen der radikalen Sparpolitik bewusst. Sie nahmen sie aber nicht einfach nur in Kauf, weil sie keine wirtschaftspolitischen Alternativen sahen. Sie führten sie absichtlich herbei, weil ihnen der Sozialstaat ein Dorn im Auge war, den Mitte-Links-Regierungen nach dem Ersten Weltkrieg aufgebaut hatten. Auch die angebliche Macht der Gewerkschaften sahen sie kritisch. Die deutsche Arbeiterbewegung hatte den wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegszeit genutzt, um kräftige Lohnerhöhungen auszuhandeln. Jetzt wurde das Rad mit Gewalt zurückgedreht. Die Logik der Deflationspolitik war auf eine gruselige Art und Weise durchaus schlüssig. Die deutsche Volkswirtschaft sollte sich gewissermaßen gesund schrumpfen. Niedrige Löhne und niedrige Steuern würden Deutschland international wettbewerbsfähiger machen. Dann würde das Ausland verstärkt deutsche Waren nachfragen. Die Wirtschaft würde durch diese Exporte angekurbelt werden. Die Idee war also, dass es erst schlechter werden musste, bevor es besser werden konnte. Dieses Kalkül ging allerdings nicht in einem Maß auf, das erträglich gewesen wäre. Infolge der Wirtschaftskrise war der Welthandel um ein Viertel zurückgegangen, die deutschen Exporte hatten sich sogar halbiert. Im Jahr 1932 war eine Erholung noch nicht wirklich in Sicht. Für die breite Masse der Bevölkerung wurde nichts besser. Es blieb einfach schlecht. Neben die wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Krise und Sparkurs traten nun auch politische hinzu. Verelendung durch Arbeitslosigkeit und sinkende Lebensstandards schürten die Existenzängste breiter Bevölkerungsschichten. Unter den Menschen machte sich Bitterkeit gegen die da oben breit. Liberale Werte verloren zunehmend an Überzeugungskraft, Intoleranz und Gewaltbereitschaft wuchsen. Die Republik hatte seit ihrem Bestehen linke, aber insbesondere rechte Feinde gehabt. Nun erhielten beide Lager einen gewaltigen Zustrom. 1932 zählte etwa jeder zweite Deutsche zur Schicht der Arbeiterinnen und Arbeiter. Seit Gründung der Republik 1918 bildete diese Bevölkerungsgruppe einen Grundpfeiler der parlamentarischen Demokratie. Hier hatte die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die SPD, ihre Stammwähler. Da Arbeiterinnen und Arbeiter kaum über Rücklagen oder gar Eigentum verfügten, litten sie besonders stark unter den Folgen von Wirtschaftskrise und Deflationspolitik. Vor allem Arbeiter ohne Anstellung und ohne Perspektiven fühlten sich zunehmend von den linken Ideen der Kommunisten angesprochen. Deren revolutionäres Programm zielte auf die Errichtung einer Diktatur des Proletariats nach dem Vorbild der Sowjetunion. Die kommunistische Machtübernahme und die anschließende Verstaatlichung der Wirtschaft sollten notfalls mit Gewalt bewerkstelligt werden. Im Verlauf der Weltwirtschaftskrise verdoppelte die Kommunistische Partei ihre Mitgliederzahl auf etwa 350.000. In den Reichstagswahlen zwischen 1930 und 1932 erlangte die Partei beachtliche Stimmenzuwächse. Sie blieb auf ihrem Höchststand mit knapp 17%, aber sehr weit entfernt von einer parlamentarischen Mehrheit. Die Wahlerfolge der Kommunisten gingen vor allem zu Lasten der SPD. Sie verlor immer mehr Stammwähler an die KPD. Der Stimmanteil der SPD bei den Reichstagswahlen von knapp etwa 30% sank im Verlauf der Krise auf nur 20%. Unter dem Druck von Massenelend und dem allgemeinen Gefühl, im Stich gelassen worden zu sein, begann der linke Grundpfeiler der parlamentarischen Demokratie zu bröckeln. In der bürgerlichen Mittelschicht und auf dem Land gab es seit der Gründung der Republik einflussreiche, demokratieferne und antikommunistische Milieus. In den 1920ern konkurrierten hier verschiedene autoritäre bis rechtsradikale Strömungen miteinander. Der traditionelle Konservatismus war streng monarchistisch und nationalistisch ausgerichtet. Die Konservativen kamen vor allem aus den alten Eliten, dem Beamtentum, dem Militär und dem Adel. Sie träumten von einer Rückkehr in die autoritäre Kaiserzeit. Aus Wurzeln, die ebenfalls ins Kaiserreich zurückreichen, entwickelten sich nach der traumatischen Niederlage im Ersten Weltkrieg neuartige rechtsradikale Bewegungen. Sie forderten eine nationale Wiedergeburt, eine Volksgemeinschaft, wie sie angeblich im Krieg existiert hatte, und ein autoritäres Regierungssystem. Diese Bewegungen waren weit davon entfernt, ein politisches Programm zu teilen. Häufig waren sie auch untereinander zerstritten. Trotzdem teilten sie im Kern eine Reihe von Werten, die sich vor allem negativ bestimmten. Sie waren antidemokratisch, antiliberal und anti-egalitär, meist auch antisemitisch. Nun wandte sich ein breiter werdender Strom von Menschen aus dem Bürgertum diesen Ideen zu. Sie glaubten, so ihren Wunsch nach Stabilität, Ordnung und wirtschaftlichem Wachstum erfüllen zu können. Die republikanischen Parteien des bürgerlichen Lagers verloren massiv an Zustimmung oder sie radikalisierten sich selbst und vertraten nun auch autoritäre Ziele. Immer größere Teile des Bürgertums begingen Fahnenflucht und ließen die Republik im Stich. Auf diese Weise wurde die parlamentarische Demokratie in einen regelrechten Fieberwahn gestürzt. Weil die republikanischen Parteien die brutale Sparpolitik des Reichspräsidenten toleriert hatten, hatten sie das Vertrauen vieler Menschen verloren. Alte und neue Vorurteile, Wut und Verzweiflung waren der ideale Nährboden für radikale Parteien von links und rechts. Das Wahlvolk lief den Demokraten davon. Das Verhängnisvolle an diesem politischen Erdrutsch war, als die republikanischen Parteien ihren Fehler erkannten, hatten sie kaum noch eine Chance, ihn rückgängig zu machen. Mittlerweile hatten sie die Mehrheit im Reichstag verloren. Der wurde jetzt von den antidemokratischen Parteien beherrscht. Und die politischen Entscheidungen wurden von den Präsidialkabinetten diktiert. Ohne eigene Mehrheiten im Parlament konnten sie daran nichts ändern. Die Menschen wollten Brot und Arbeit und die republikanischen Parteien wollten jetzt endlich für beides sorgen. Das konnten sie aber nur, wenn sie selbst wieder die Regierung übernommen hätten. Aber der Reichspräsident hatte die Republikaner vor die Tür gesetzt und jetzt kamen sie nicht mehr rein. Es sah alles danach aus, dass der Fieberwahn nicht mehr auf parlamentarischem Weg geheilt werden konnte. Die rechtsradikale Bewegung, die von diesem politischen Erdrutsch am meisten profitiert hatte, das waren die Nationalsozialisten und ihr Führer Adolf Hitler. Vor ihm und seiner Bewegung warnte bereits 1930 das sozialdemokratisch geführte Innenministerium von Preußen, dem größten Bundesland der Republik. Angesichts der wirtschaftlichen Verzweiflung bestünde die große Gefahr einer Errichtung des Dritten Reichs in Form der nationalsozialistischen Diktatur. Nachdem die Nationalsozialisten bei den Reichstagswahlen 1930 erstmals etwa 13% der Stimmen erhalten hatten, erschien in der Wochenzeitschrift Die Weltbühne ein analytisch nüchterner Kommentar des linken Schriftstellers Ernst Toller. Es ist an der Zeit, gefährliche Illusionen zu zerstören. Nicht nur Demokraten, auch Sozialisten und Kommunisten neigen zu der Ansicht, man solle Hitler regieren lassen, dann werde der am ehesten abwirtschaften. Dabei vergessen sie, dass die Nationalsozialistische Partei gekennzeichnet ist durch ihren Willen zur Macht und zur Machtbehauptung. Sie wird sich wohl gefallen lassen, auf demokratische Weise zur Macht zu gelangen, aber keinesfalls auf Geheiß der Demokratie sie wieder abgeben. Mit geradezu prophetischer Genauigkeit beschrieb Ernst Toller in seinem Kommentar, wie die Nazis ihre Machtübernahme absichern würden. Reichskanzler Hitler wird die Errungenschaften der Sozialdemokratie, auf die die Partei so stolz ist, mit einem Federstrich beseitigen. Über Nacht werden alle republikanischen, sozialistischen Beamten, Richter und Schutzpolizisten ihrer Funktion enthoben sein. An ihre Stelle werden faschistisch zuverlässige Kader treten. Bei der Reichswehr hat Hitler nicht viel Arbeit. Dort wird er nur die angekränkelte Generalität ersetzen müssen. Wer heute über Reichswehr, Polizei, Verwaltung und Justiz verfügt, ist in normalen Situationen kaum mehr aus dem Sattel zu heben. Hätte angesichts dieser Vorhersagen nicht ein Ruck durch die deutsche Gesellschaft gehen müssen, um diese Gefahr abzuwenden? Die meisten Deutschen sahen dafür wohl noch keine Veranlassung. Und ein wachsender Anteil der Bevölkerung war bereits mit dem braunen Gift infiziert. Eine Tagebuchschreiberin, die für viele andere Stimmen stehen mag, notierte nach dem Besuch einer Hitlerrede im Frühling 1932: Viele sehen zu ihm auf, in ergreifender Gläubigkeit, als dem Helfer, Erretter, als dem Erlöser aus übergroßer Not. Das sind nicht die Worte einer weltanschaulich indoktrinierten Fanatikerin. Die Tagebuchschreiberin hieß Luise Solmitz. Sie war 53 Jahre alt, Lehrerin in Hamburg und mit einem Juden verheiratet. Fehlende antisemitische Überzeugungen und bildungsbürgerliche Herkunft hielten sie nicht davon ab, sich im Verlauf der Weltwirtschaftskrise zu einer glühenden Hitler-Verehrerin zu entwickeln. Im März 1933 ging sie so weit, ihren eigenen Bruder, einen liberalen Hamburger Politiker, bei den neuen Machthabern anzuschwärzen. An jenem Silvesterabend 1932 befand sich die deutsche Demokratie noch immer im Fieberwahn. Luise Solmitz war nur eine von Millionen Menschen. Aber wenn das Fieber auch so jemanden wie sie erreichen konnte, wie sollte die Demokratie dann jemals aus diesem Fieberwahn erwachen? Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 33.1 von Deutschland 33.45. Ich hoffe, euch hat diese erste Folge meiner politischen Chronik des Dritten Reiches gefallen. Mein Ziel ist es nicht, eine objektive Wiedergabe der Vergangenheit zu liefern. Das ist auch gar nicht möglich, denn Geschichte ist immer nur der Versuch einer Rekonstruktion. Und in diesem Fall ist es eben meine Rekonstruktion aus den Quellen und der historischen Fachliteratur. Ihr seid herzlich eingeladen, von jetzt an mit mir gemeinsam die Geschichte des Dritten Reichs zu erkunden. Woche für Woche werden wir einen Schritt weitergehen und dabei auf die Menschen hinter der Geschichte blicken. Und zwar nicht nur auf die Persönlichkeiten der hohen Politik, sondern auch auf die einfachen Leute und ihren Alltag. Bei diesem Projekt brauche ich eure Unterstützung. Schreibt mir mit Vorschlägen, Wünschen, gerne auch Hinweisen auf Material oder technischen Tipps. Diskussionen und Debatten sind ebenfalls willkommen. Denn auch wenn ich meine persönliche Darstellung des Dritten Reichs nach bestem Wissen und Gewissen zusammenstelle, kann ich von unterschiedlichen Blickwinkeln nur profitieren. Mein persönliches Ziel ist es, so viel Zeit wie möglich in das Projekt stecken zu können. Ich bin einfach wahnsinnig neugierig, was mich auf dieser Reise erwartet. Die Geschichte Deutschlands zwischen 1933 und 1945 ist viel zu wichtig, um durch sie hindurchzurauschen. Nur eine gründlich recherchierte und anschaulich dargestellte Geschichtserzählung wird dieser Zeit gerecht und bietet euch gleichzeitig das beste Hörerlebnis. Am Ende ist das aber auch eine Frage des Geldes. Ich möchte diesen Podcast nach Möglichkeit werbefrei halten. Werbeunterbrechungen nerven bei narrativen Podcasts ganz besonders. Außerdem bekomme ich durchaus Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, welche schrecklichen Ereignisse in dieser Zeit durch einen Werbeblock für Zahnpasta unterbrochen werden könnten. Darum unterstützt mich doch bitte auf Patreon. Schaut vorbei und meldet euch an. Alle Infos, wie ihr mich erreichen könnt und wo ihr mich auf Patreon findet, stehen in den Shownotes. Dort findet ihr auch die wichtigste Literatur, die ich benutzt habe für diese Folge. Nächste Folge geht es weiter mit Folge 2. Die Totengräber der Republik. Erster Teil, Adolf Hitler und die Nazis.